Mein Vater war auch einfach eine besondere Begabung. Ja, der hat den Leuten wirklich in die Seele geschaut. Ich gebe mein Bestes, das ähnlich zu versuchen.
Ich kann dir helfen, ich kann dir auch meinen Rat geben, lieber Kunde, aber am Ende ist es deine Entscheidung. Und mein Vater, der ja auch persönlich haftender Gesellschafter war, und darüber kriege ich jetzt, 20 Jahre später, einen extremen Vertrauensvorschuss.
Und ich nochmal an meinen Vater erinnere, der hat früher Kreditverträge per Handschlag gemacht.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Christoph, schön mit dir hier zu sitzen.
Moin Malte.
Christoph, ich habe ein sehr interessantes Gespräch geführt und zwar mit Cosimo von Dungern und mit Till Budelmann. Ersterer ist persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses Seelinger, die kommen aus Wolfenbüttel. Und Till ist vom Bankhaus Bergos, ehemals Bärenberg Schweiz. Und Tills Vater war mal persönlich haftender Gesellschafter beim Bankhaus Bärenberg, Klaus G. Budelmann, eine Instanz des Private Bankings. Und mit den beiden, mit Till und Cosimo, habe ich mich über Vertrauen unterhalten. Also wir haben eine Dreiviertelstunde über das Wort und den Wert von Vertrauen gesprochen.
Vertrauen allgemein oder Vertrauen im Private Banking?
Vertrauen allgemein, was man sich darunter vorstellt, aber natürlich gerade im Private Banking, aber sowohl aus der Innen- als auch aus der Außenperspektive. Also ein Kunde vertraut ja dem Private Banker sein Vermögen an. Gleichzeitig geht ja mit einem Generationswechsel ein unglaubliches Vertrauen von einer Generation auf die nächste. Der Cosimo und der Till, die verwalten ja ein Stück weit auch nur das Erbe des Vaters oder des Großvaters. Und das heißt, die sind ja auch schon mit einem gewissen Vertrauensvorschuss in den Job gekommen. Sie tragen den Namen, man kennt sie. Und im Endeffekt haben wir ein großes, interessantes Gespräch über die Klammer des Vertrauens gesprochen. Und auch angesichts der steigenden Regulierung, der Digitalisierung, des eher unpersönlichen Umfelds, ist es ja umso wichtiger, dass es sowas gibt wie echtes Vertrauen in einem ja auch sehr persönlichen Bereich der Kapitalanlage.
Ja, finde ich sehr, sehr spannendes Thema, vor allen Dingen auch mit dem Generationenübergang. Also das geht ja auch am Ende auf beiden Seiten, also auch wenn der Kunde wechselt, aber auch wenn natürlich der Berater wechselt. Also das ist ja nicht unbedingt eine Einbahnschiene, auch wenn natürlich das Vertrauen vom Kunden in den Bankberater für die Beziehung das Relevantere ist, um das mal so zu sagen. Habt ihr auch über die Rolle von Vertrauen, das würde mich jetzt mal interessieren, gesprochen im digitalen Rahmen? Also gerade jetzt diese ganzen digitalen Banken und Co., die es gibt, da spielt das ja auch eine Riesenrolle. Aber du hast ja nicht diese physischen Filialen mehr, du hast mitunter gar keinen Bankberater mehr oder manchmal gar keine Hotline, wo du überhaupt jemanden anrufen kannst, da hast du ja nochmal eine ganz andere Rolle von Vertrauen.
Ich glaube, ja, das ist richtig, wir haben drüber gesprochen, aber du hast natürlich ein so ein gewisses Urvertrauen in die Technik, das basiert aber eher auf Hoffnung, du hoffst und glaubst oder bist dir ziemlich sicher, das funktioniert, wenn ich jetzt von links nach rechts swipe und wenn er mir den Verkauf anzeigt. Auf der anderen Seite verstärken aber gerade diese digitalen Trends den Wunsch nach einem persönlichen Gespräch, nach einer Begleitung. Und gerade wenn es eben um große und komplexe und über Generationen geht, die es brauchte, ein solches Vermögen aufzubauen, sieht sich ein Private Banker eben auch heute noch nach wie vor als Begleiter des Vermögensinhabers. Und das kam sehr gut rüber.
Wir begleiten euch ja auch sehr gerne hier mit Podcasts für die Ohren pro Woche mehrfach. Wenn ihr das gut findet, was wir hier machen, dann gebt uns gerne 5 Sterne auf jeden Fall, egal auf welcher Plattform ihr seid, ob Spotify, Apple Podcast, Amazon oder wo auch immer das gerade läuft. Wir sind da ja auf vielen Plattformen unterwegs.
Moment, kurz noch, Christoph, eine Frage noch. Weißt du, wer unter anderem auch Gesellschafter des Bankhaus Seelingers ist?
Nein.
Die Familie Mast aus Braunschweig.
Ah, die Jägermeister.
Ganz genau. Und es gab auch Jägermeister während des Gesprächs.
Gott sei Dank war ich da nicht dabei.
Da hast du recht, lieber Christoph, das wäre sicherlich heikel geworden. Aber ich muss noch kurz was hinterher schieben, denn wir hatten einige technische Probleme bei der Aufnahme und das betrifft insbesondere die Stimme von Till. Das hat also nichts mit dem Jägermeister zu tun, sondern das sind technische Probleme. Und jetzt wünschen wir gute Unterhaltung. Cosimo, wir sprechen über Vertrauen. Das ist ja ein ganz starkes Wort. Was ist denn, wenn wir mal das auf eine persönliche Definition erstmal bringen, was ist denn deine Definition von Vertrauen?
Ich würde das tatsächlich mit 2 Worten versuchen zu umschreiben. Das Allerwichtigste ist, finde ich, bei Vertrauen ist Ehrlichkeit, dass man wirklich sich die Dinge sagt und darauf verlassen kann. Und das 2. Wort, was ich sagen würde, ist für mich Rückhalt. Weil ich finde, wenn man weiß, dass jemand einem Rückhalt gibt, auch in schwierigen Zeiten, dann hat das ein ganz hohes Maß von Vertrauen. Also die beiden Komponenten, dass man auch wirklich sagt, Vertrauen in schwierigen Zeiten, da bin ich ehrlich, aber gibt dir auch gleichzeitig Rückhalt. Das sind so die zwei Sachen, die mir dazu spontan einfallen.
Till, was ist deine Definition?
Also ich würde sagen, Vertrauen ist erstmal die Überzeugung eines Einzelnen, dass man sich auf jemanden oder eine Institution verlassen kann. Und wenn ich das, wir sprechen ja hier auch als Banker, aufs Bankgeschäft beziehe, dann ist es für einen Kunden, glaube ich, der lässt ja auch los, der vertraut, der die Kontrolle hat. Und dann ist es so, dass er wissen muss, dass die Bank oder der einzelne Banker, Berater kompetent ist, aber vor allem auch integer. Und dass die Bank sicher ist. Und das ist ein Prozess. Und irgendwann hat man dann das Vertrauen.
Wenn ein Kunde, man sagt ja auch, man vertraut jemandem sein Vermögen an. Wenn ein Kunde euch sein Vermögen anvertraut, geht der da schon ein Stück weit in Vorleistung oder ist da schon eine Vertrauensebene im Vorfeld erreicht?
Also er geht in Vorleistung, das würde ich schon sagen, aber ein Vertrauen hat man sich ja auch irgendwie erarbeitet. Und wenn wir das jetzt mal auf das Bankgeschäft beziehen und jetzt konkret in unserem Sinne auf das Bankhaus Seliger, dann ist da so unfassbar viel Vertrauen durch eine Vorgeschichte, durch handelnde Personen, die vorher tätig waren. Also das sind jetzt bei mir meine Vorgänger als persönlich haftende Gesellschafter und gleichzeitig dann darüber hinaus auch noch mein Vater, der ja auch persönlich haftender Gesellschafter war. Und darüber kriege ich jetzt 20 Jahre später einen extremen Vertrauensvorschuss, weil die wissen, mein Vater, auf den konnte man sich verlassen und auch auf die anderen und gehen dann davon aus, dass ich ähnlich ticke. Insofern ist da ein hoher Vertrauensvorschuss, ja.
Till, bei dir ist das ja ähnlich. Dein Vater war PHG bei der Berenberg Bank, ist jetzt auch noch bei der Schweizer Bergos bei dir beteiligt.
Genau.
Du bist es ebenso. Ist für euch durch die Beteiligung und den PHG-Status Vertrauen eine viel härtere Währung? Gleichzeitig aber auch macht es den Eintritt gegenüber dem Kunden und zu euch etwas einfacher, weil ihr müsst ja per se als Gesellschafter im Endeffekt um Vertrauen werben und das tragt ihr ja im Zweifelsfall auch vor euch her.
Ja, also erstmal kurz zum Begriff PHG, das ist ja ein sehr deutscher Begriff. Wir sind ja eine Schweizer Privatbank, da sind wir eine Aktiengesellschaft, will jetzt hier niemanden langweilen, aber natürlich, wir sind Gesellschafter als Familie. Mein Vater ist auch unser Ehrenpräsident und es ist vollkommen richtig, wie du das ansprichst und du hast es ja auch genannt, Cosimo. Also ich kriege einen Vertrauensvorschuss auch aufgrund meines Nachnamens und auch aufgrund der Institution. Und dann ist es so, dass man in den Dialog kommt mit einem potenziellen Kunden und da entsteht dann schon das Vertrauen. Und das Vertrauen ist eben schon entstanden und ist aber natürlich auch wahnsinnig schnell zerstört. Also das ist ja, Vertrauen ist in einer Sekunde zerstört, aber ich brauche ewig lange, das aufzubauen. Und ich habe da wirklich tolle Bedingungen und versuche einfach in dem Geiste das weiterzuführen.
Aber was macht es denn mit euch beiden quasi mit eurem Namen zu haften, beziehungsweise zu sehen, dass ihr im Endeffekt mit eurem Unternehmen ja über Generationen schon so stark verbandelt seid? Kann man sagen, es gibt eine positive Bürde?
Ich würde ganz klar sagen, ja. Aber es ist natürlich eine hohe Verantwortung und ich würde auch sagen, man ist drin in der Sache. Da kommt man nicht raus. Und das muss man dann auch sehr, sehr ernst nehmen, also diese Verantwortung. Ich glaube aber, das ist ja unser Problem der heutigen Zeit, dass kaum noch Menschen Verantwortung übernehmen möchten und können. Und das quasi, wenn man mal Richtung Geschäftsführung geht in einem Unternehmen und wir sehen das ja auch viele Familienunternehmen, die erfolgreich sind, die übernehmen Verantwortung. Die sind da wirklich drin und deswegen glaube ich, ist es ein hohes Gut und würde, glaube ich, dem einen oder anderen börsennotierten oder auch Aktiengesellschaft gut tun, wirklich die Verantwortung dann dafür auch zu übernehmen. Und das sage ich mir halt immer. Ich muss die Verantwortung übernehmen. Ich möchte die Verantwortung übernehmen. Und ja, da ist mein Beitrag. Ich empfinde es aber als, wie du sagst, positive Bürde.
Ich finde den Begriff Bürde, der ist ja eher negativ besetzt. Also man hängt schon mit Haut und Haaren drin, das ist so. Und man hat sich auch dafür entschieden. Das ist ja kein Automatismus. Man geht ja auch selber ins Risiko und investiert hier nicht nur die besten Jahre, sondern im Zweifel sein ganzes Berufsleben. Und also ich kann nur für mich sprechen und so klingt das bei dir ja auch durch. Das ist vor allen Dingen auch Freude. Freude, aber eben auch Verantwortung. Aber die hat ja auch jeder Unternehmer, nicht? Man geht mit den Themen ins Bett, man wacht morgens wieder auf. Man gibt das nicht, wenn man die Bank verlässt, das dann an der Garderobe ab, sondern es ist immer an einem dran. Aber das bewerte ich nicht negativ.
Cosimo sprach aber gerade von größeren Unternehmen. Fadet Vertrauen als Währung so ein bisschen aus, je größer und beliebiger und auch austauschbarer man als Unternehmen wird?
Also wie immer gibt es gute und schlechte Beispiele. Da gibt es sicherlich auch gute Beispiele für große Unternehmen. Aber ich glaube, dass gerade in einem kleinen Unternehmen und gerade mit Familienkontext ist das höchste Gut und ist unser Alleinstellungsmerkmal. Insofern ist es besonders ausgeprägt bei kleineren Unternehmen. So würde ich antworten.
Und es ist auch eine Frage der Fristigkeit. Wenn man Manager in einem großen Unternehmen ist, das ist ja auch nachzuvollziehen, da hat man dann sein 3- oder 5-Jahres-Vertrag. Und da geht es auch darum, da ist ja auch der Druck des Kapitalmarktes, dass man performt und zwar kurzfristig. Und ich glaube, die haben da einfach auch mehr Zeit. Und wir können auch mal Nein sagen, nicht zu einer Idee, die vielleicht kurzfristig Profite verspricht, aber langfristig auch Gefahren mit sich bringt. Und dann kann man auch mal die Gefahren stärker im Blick haben. Also das empfinde ich als Privileg. Aber das, was bei dir durchklingt und was ja auch deine Frage impliziert, bei den Großen läuft es anders. Und gerade bei den großen Banken, da ist eine ganz andere Bewegung, doch auch eine andere Härte.
Wie könnt ihr euch diesem Wettbewerb stellen?
Authentizität, wirklich Authentizität. Also auch sagen, was man sagt, auch zu tun und mit aller Kraft das ausstrahlen. Und ich glaube, dass das, weil das habe ich ja vorhin schon angedeutet, wir brauchen das. Wir brauchen das in der Welt, aber besonders natürlich auch in Deutschland. Wir brauchen das im Mittelstand und wir brauchen das ganz besonders im Bankgeschäft. Und das ist eine Tugend, die früher ausgeprägter war, so würde ich es mal höflich formulieren, und weniger ist. Also wirklich da sein, authentisch sein und auch für das stehen, was man sagt. Also was wir sehen, wir profitieren total davon, weil die Menschen sich noch so etwas sehen in dieser volatilen, schnelllebigen Zeit.
Das heißt aber auch, dass es ein Stück weit, was eine Kundenbeziehung angeht, da etwas mehr Passgenauigkeit und weniger Beliebigkeit bedarf.
Richtig. Also du kannst natürlich, das ist ein guter Punkt, du bist natürlich nicht die Lösung für alles. Und man muss ja auch ganz klar sagen, die Digitalbanken erobern den Markt und das wird sich durchsetzen, das wird immer mehr kommen. Aber dann in dieser Nische, wenn wir jetzt mal das Thema Private Banking nehmen, da ist das umso wichtiger. Und deswegen glaube ich, profitieren wir im Wesentlichen davon.
Und wenn ich das ergänzen darf, man nimmt es uns ja auch ab, nicht? Das ist bei großen Instituten so, da denkt man auch, mal sehen, ob der in 3 Jahren noch da ist, mit dem ich hier gerade spreche. Und das ist ja auch unser Vorteil, dass wir, wie ich vorhin sagte, wir hängen hier drin und wenn wir die lange Frist betonen und wenn wir auch mit den Kunden zusammen alt werden wollen oder auch die ganze Familie betreuen, das ist ernst gemeint und das ist, denke ich, auch glaubwürdig. Und da haben große Institute natürlich einen ganz anderen Ansatz, auch einen ganz anderen Druck.
Gleichwohl macht ihr das ja auch aus einem gewissen kaufmännischen, unternehmerischen Anspruch heraus. Das heißt, ihr werdet auch KPIs erfüllen wollen, ihr werdet euch messen müssen innerhalb des Ökosystems der Privatbanken. Das heißt ja auch, für euch ist die Taktung ja ein bisschen schneller geworden, als sie noch vor 20 oder 30 Jahren war.
Überhaupt keine Frage. Und auch wir müssen ja moderne Managementmethoden und Instrumente nutzen, sonst geraten wir ins Hintertreffen. Es ist ja gerade dieser Mix, dass man, was die Technologie angeht, mitmarschiert. Und du hast diese Kennzahlen genannt, die sind auch für uns relevant. Aber am Ende, wir reden ja über Vertrauen. Ist Vertrauen menschlich? Und State-of-the-Art-Instrumente zu nutzen, ist das eine. Und das andere ist aber, sich in die Augen zu gucken und dieses Vertrauen aufzubauen. Und das gerät auch nicht aus der Mode. Das ist wahrscheinlich sogar vor dem Hintergrund der technologischen Revolution noch wichtiger.
Jetzt ist ja eine Kundenbeziehung von Bank zu Investor ja auch eine Beziehung mit einer gewissen Erwartungshaltung. Der Investor erwartet von euch idealerweise eine Rendite, er erwartet Kapitalschutz. Der Kunde vertraut euch sein Vermögen an, ihr seid dafür verantwortlich, aber gleichzeitig müsst ihr ja auch ein gewisses Versprechen abliefern. Wie korrelieren da Erwartungen des Kunden mit eurem täglichen Geschäft?
Ja, das ist tatsächlich eine größte Herausforderung, würde ich wirklich sagen, die du da benennst, weil das auch die Beziehungen, das sind ja freundschaftliche Beziehungen, die man mit den Kunden hat. Und also wir trennen schon klar zwischen Kunde und Freund, aber trotzdem sind es freundschaftsähnliche Beziehungen und da hat man wirklich eine Verantwortung, Verpflichtung. Insofern hilft da auch wieder nur, was ich gerade gesagt habe, Ehrlichkeit, wirklich klar benennt und auch immer wieder darauf hinweist, es gibt Verluste, es kann auch zum Totalverlust führen. Und wichtig ist, dass wir das benennen und das ist dann am Ende, das finde ich immer ganz, ganz wichtig, ich kann dir helfen, ich kann dir auch meinen Rat geben, lieber Kunde, aber am Ende ist es deine Entscheidung. Also sehr klar und ehrlich sein und Erwartungsmanagement machen, das ist ganz, ganz wichtig in dieser Situation. Und das wiederum passiert aber auch gar nicht mehr so oft. Also beobachte ich zumindest, dass man wirklich auch sehr, sehr ehrlich ist. Da hat vielleicht der Großbanker, der im Vertrieb ist, nicht mehr den Mut oder auch den Rückhalt, jetzt wo wir wieder beim Thema sind. Ne? Man muss ja auch Rückhalt haben, um das zu tun. Und das ist bei uns besonders ausgeprägt und natürlich dann auch eine Chance.
Ja, und man muss den Kunden am Anfang halt wirklich gut verstehen. Und du sagst, manchmal geht das auch ins Freundschaftliche, auch wenn man das dann immer stark trennen sollte, nicht? Und was ist Freundschaft, was ist Geschäft? Aber man muss es gut verstehen. Und wenn ich deine Frage, ich weiß nicht, ob ich sie richtig verstehe, Malte, du sagst, ist da eine Korrelation zwischen zunehmendem Vertrauen und vielleicht Portfolio-Risikostruktur? Und es darf natürlich, also es muss ja nur sein, je besser man jemanden kennt, desto besser kann man das auch maßschneidern. Und man muss ja auch verstehen, wie ist der Risikoappetit? Und der ist ja sogar dynamisch, nicht? Viele Leute denken am Anfang, wenn sie beginnen zu investieren, sie können viel mehr Risiko ab weil sie dann in der Krise erleben. Das Schlimmste ist natürlich, das erst in der Krise zu erleben und dann prozyklisch praktische Verluste einzulocken und im falschen Moment dann konservativ zu werden. Und das ist unsere Aufgabe, das gleich am Anfang herauszulesen. Und das kann man natürlich besonders gut, wenn man in der Kunde sich auch öffnet. Also Vertrauen hat ja auch was damit zu tun, dass der Kunde dann alles erzählt oder sehr viel zumindest. Die Familienhintergründe und was es da so alles gibt. Und ich glaube, da sind wir als kleine, feine Privatbanken echt ein Vorteil.
Nun ist ja Risikoempfinden eine sehr subjektive Wahrnehmung. Ich kann ja, wenn ich langfristig anlege und es geht mal 10-20% runter, dann weiß ich ja, am langen Ende wird es schon noch gut werden. So war es zumindest in der Vergangenheit immer. Nun wissen wir aber selber auch, wie Kunden funktionieren. Wenn das ordentlich runterknallt kurz vorm Wochenende und gleichzeitig geht Gold auf All-Time-High, dann hat man am Sonntag auf einmal oder am Montag die Anrufe und sagt, Mensch, Herr Budelmann, wie viel Gold habe ich eigentlich und was ist denn da mit den Aktien los? Will auch sagen, am Ende müsst ihr ja auch fast mit einer gewissen therapeutischen Begleitung jemanden dazu bringen, zu erkennen, dass Risiko eben auch Teil der Renditeerwartung sein muss.
Selbstverständlich. Am Ende sind das zwei Seiten einer Medaille. Und die Anrufe kriege ich übrigens dann immer schon auch am Wochenende. Und gerade jetzt in dieser Zeit, ich spreche hier nun mal die amerikanische Zollpolitik an und auch die Außenpolitik, auch wenn das heute hier ein zeitloser Podcast ist, aber das wird sich wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern. Da sind die Emotionen dann im Spiel und die Emotionen, das hat ja die Verhaltensökonomik so wunderbar entlarvt, die sind eine verdammt gefährliche Sache. Und du hast gesagt, therapeutisch, das ist ein interessantes Adjektiv in dem Zusammenhang, aber man muss schon auch Hand halten und man muss vor allen Dingen Hand halten in der Krise. Und in der Regel ist Strategietreue oder eher im Stress dann nochmal nachzulegen, zumindest in den letzten zwei, drei großen Krisen, immer der richtige Weg gewesen. Ja, und das ist ganz wichtig.
Also ich kann das auch nur nochmal betonen, was du gesagt hast. Also dieses Therapeutische, wirklich den Kunden mit dem Sprechen ganz ausgeprägt und eine der wichtigsten Fähigkeiten in unserer Institution, also bei Bankhaus Seliger, dass man wirklich da ist, dann auch in diesen Krisen und seelische Betreuung macht. Und da kannst du natürlich, also was Till gesagt hat, ist ganz wichtig, du musst großes Erwartungsmanagement machen. Aber wenn es dann passiert, dann musst du sprechen und beruhigen, wirklich beruhigen und vor Fehlern bewahren. Und gleichzeitig, wenn dann jemand die Panik kriegt, musst du natürlich dann auch das vielleicht mal zulassen. Es ist ja seine Entscheidung von dem Kunden. Also es ist eine interessante Mischung und da würde ich gar nicht sagen, gibt's falsch und richtig, sondern da muss man empathisch auf die Situation reagieren und tatsächlich Lebensberatung machen.
Und wenn ich das nochmal ergänzen darf, wenn ich mich jetzt an die letzten Krisen erinnere, also ich nehme mal die ganz großen Bewegungen hier, der Covid-Schock, Februar, März 20, dann auch Lehman. Wenn man da lang genug gewartet hat und manchmal waren es sogar nur ein paar Monate, dann war ja alles schon wieder gut. Wir haben aber auch in der Historie ganz andere Phasen. Also wenn man sich zurückerinnert, 2000 bis 2003, da ist der DAX mal von 8.000 auf 2.200 gefallen. Und dann ist nicht nach wenigen Wochen oder Monaten wieder alles gut. Und da lernt man oft, oder das ist die Gefahr, dass man den Kunden dann erst wirklich kennenlernt. Und im Idealfall hat man das vorher schon getan.
Schlimmstenfalls geht die Beziehung oder die Kundenbeziehung verloren. Idealerweise geht man gestärkt daraus.
Absolut. Also wenn man zusammen Krisen durchgestanden hat und sagen wir mal mehr falsch als richtig gemacht hat gemeinsam, in der Regel berät ja die Bank und am Ende entscheidet der Kunde, dann stärkt es das. Und wenn man dann wieder an so eine Klippe kommt, dann erinnert man sich auch gemeinsam, wie man das die letzten Male gemacht hat. Also wir haben ja teilweise Kunden, die hat mein Vater schon vor 40, 50 Jahren akquiriert und ich darf sie heute betreuen. Und da hilft das wirklich. Auch gerade jetzt, wenn ich an die letzten paar Jahre denke, erinnert man sich oft gemeinsam und hält dann Kurs und ist dann gemeinsam ein paar Monate oder Quartale später zufrieden, dass es wieder gut gegangen ist.
Stichwort mal sowas wie etwa wie Fachexpertise. Wenn ich zu meinem Hausarzt gehe oder schlimmer, ich muss zum Operateur, dann vertraue ich denen schon blind. Da ist einer am UKE und der macht meinen Blinddarm oder was auch immer. Ich vertraue ihm blind. Ich habe aber auch null Ahnung von dem ganzen Geschäft. So war es ja im Banking teilweise vor 30, 40 Jahren auch. Heute gibt es lauter kleine digitale Helferlein. Die Kunden haben mitunter ihre digitalen Depots und sind bei euch. Belastet dieser neue Kenntnisstand des Gegenüber mitunter manchmal die Beziehung?
Ich würde sagen, tatsächlich mutig eher nein. Ich würde sagen, es ist tatsächlich für unser Geschäftsmodell sogar eher hilfreich, weil es ist so viel Information da. Das ist ja positiv, aber das musst du erstmal sortieren. Und das ist gar nicht so einfach. Und da ist Vertrauen extrem wichtig, dass du dann wirklich, auch selbst wenn du erfahren bist, auf deinen erfahrenen Bankberater, Betreuer oder jetzt in dem Fall dann uns zukommst. Und was Till vorher gesagt hat, wollte ich auch nochmal sagen, dass eigentlich dieses Vertrauen über Generationen insofern besonders ausgeprägt ist bei uns und bei dir, glaube ich, auch, dass Leute, die mein Vater früher betreut hat, dann auf mich zukommen. Und das Interessanteste ist eigentlich bei Menschen, die gar nicht Kunde bei uns waren, die jetzt aber tatsächlich meinen Vater kennengelernt haben, auf mich zukommen, die sind dann 70 und müssen jetzt ihr Erbe regeln und überlegen sich eigentlich, wem kann ich vertrauen? Wer ist eigentlich in der nächsten Generation noch da? Das ist tatsächlich eine Sache, wovon ich persönlich ziemlich profitiere und wir als Bank und dann extremes Vertrauensvorschuss kriegt. Und da, jetzt um die Frage dann wieder konkret zu beantworten, sind diese Massen an Informationen, an Digitalisierung eigentlich eher erschwerend, weil du das gar nicht weißt, aber du weißt dann sozusagen, du hast eine Person, auf die du dich verlassen kannst, so eine Institution.
Ich denke, du hast hundertprozentig recht bei den gewachsenen Beziehungen, die es gibt. Aber bei neuen Beziehungen hast du schon einen Punkt, Malte, du hast ins Beispiel eine UKE gebracht, da hat man ja einfach keine Ahnung. Und da vertraut man einfach nur. Dann kommt der Herr Doktor und dann wird es gut. In unserem Geschäft, wenn ich jetzt vor allen Dingen an den Aktienmarkt denke, da ist es so ein bisschen wie beim Fußball. Da ist ja jeder, nicht die WM steht vor der Tür, jeder ist Bundestrainer und weiß genau, wie aufgestellt werden muss. Das ist am Aktienmarkt nicht ganz unähnlich. Und dann liegt es aber wieder an uns, ehrlich zu sein und auch nicht Dinge zu versprechen, die man dann später nicht halten kann. Und manchmal auch zu sagen, wenn man das schon in der Anbahnung merkt, das passt hier einfach nicht. Dann auch ehrlich zu sagen, wir hatten ein wunderbares Gespräch, aber ich denke, wir sind nicht gemacht für Sie.
Der letzte Punkt ist ganz wichtig, den Till gesagt hat, der gehört nämlich auch zu weit dazu. Man muss ganz oft Nein sagen und das erfordert Mut, dass man sagt, das passt nicht, wir sind nicht die richtige Bank und das auch wirklich so zu meinen und das ist dann tatsächlich auch sehr oft so. Also warum soll ein Kunde, wenn er alles besser weiß und die ganzen Informationen hat, was ja vielleicht auch richtig ist, warum soll er das dann nicht digital machen? Das gehört ja auch zu weit dazu. Also wir sind die Richtigen für die Menschen, die es entweder nicht wissen, nicht möchten oder auch nochmal eine dritte Expertise dazu, also sich beraten lassen möchten. Da sind wir die Richtigen. Aber es gibt sehr viele schlaue Menschen, die es alleine machen können. Das gehört auch dazu.
Wie findet man denn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die diesen oder euren Narrativen ein Stück weit folgen und eben nicht den Abschluss suchen, no matter what comes?
Ja, da habe ich zwei Punkte, die ganz wichtig sind. Da sind wir wieder bei unserem Wort Authentizität. Man muss das wirklich vorleben und meinen. Da ist man erstmal selber dran. Und bei uns, und das ist sowieso unser ganzes Bankhaus-Team, gibt es keine Einzelentscheidung. Es ist immer eine Teamentscheidung. Und das kann man dann nur zusammenlösen. Also man muss sich dann auch Partner dazu holen, die einem helfen. Also die gleich ticken und dann helfen, die richtigen Leute zu finden. Also insofern kann man das nur gemeinschaftlich tun.
Und ich kann ergänzen, dass das wahrscheinlich wirklich die größte Herausforderung ist, als Geschäftsleiter einer Bank in die richtigen Leute zu finden. Weil im Banking, so viele Leute streben ja auch ins Banking, weil hier ordentlich bezahlt wird. Das ist was anderes, glaube ich, wenn man Pastor werden möchte oder Lehrer oder vielleicht auch Arzt. Bei uns geht's halt doch ums Geld. Und das bringt nicht unbedingt immer die nettesten Leute zusammen. Und deshalb muss man das Fachliche immer vorausgesetzt. Das kann man ja noch am besten abprüfen. Aber charakterliche Integrität, das steht über allem. Und man kann natürlich niemandem in die Seele schauen. Aber man muss sein Bestes versuchen. Und da habe ich auch kein Patentrezept. In den Gesprächen, die man ja führt, und wir führen viele Gespräche, bis wir dann zusammenkommen, das Gefühl zu haben, das fühlt sich richtig an. Und da kommt es dann mehr auf den Bauch an, als auf Tabellen.
Hatte dein Vater es da leichter als du?
Sehr gute Frage. Wenn ich das hier so sagen darf, ich glaube, mein Vater war auch einfach eine besondere Begabung. Ja, der hat den Leuten wirklich in die Seele geschaut. Ich gebe mein Bestes, das ähnlich zu versuchen. Heute hat man natürlich mehr Informationen zur Verfügung. Die Leute sind besser zu screenen als damals. Aber dafür ist es heute, viele sind auch stromlinienförmig, viele können sich auch gut verkaufen. Das ist, ich würde wahrscheinlich sagen, dass er es doch ein bisschen einfacher hatte und trotzdem will ich damit nicht seine Leistung schmälern.
Wie ist das bei dir?
Ich würde sagen, es ist gleich. Ich würde sagen, es hat sich nicht verändert. Das war schon immer das Herausforderndste, was es gibt, die richtigen Leute zu finden. Schon immer. Da macht man auch Dinge falsch. Ich glaube, das bleibt unverändert. Also wie Till sagt, das ist die größte Herausforderung und das ist wichtig. Aber es war schon früher schwer und ist auch heute schwer.
Ihr verwaltet ja ein Stück weit auch quasi das Erbe eurer Väter. War das damals, als ihr denn übernommen habt, auch sowas wie ein Vertrauensvorschuss von einer Generation zur nächsten?
Ja, bei mir ist es besonders, weil ich habe 5 ältere Geschwister und mein Vater hat relativ spät die Reprivatisierung vorgenommen, dass ich überhaupt in das Privileg kam, diese Chance zu nutzen. Das muss man ganz klar sagen. Insofern war dann ja ein extremes Vertrauen da, aber auch, das gehört bei uns jetzt in meinem konkreten Beispiel dazu, auch das Vertrauen meiner Mitgesellschafter, unserer Mitgesellschafter und insbesondere muss ich hier auch nochmal sagen, mein Vorgänger, was übrigens auch nochmal eine interessante Perspektive ist, mein Vorgänger Friedrich Heidebrock, der hat mich ausgesucht, der wollte mich, weil der gesagt hat, der passt. Und wir haften ja zum Beispiel auch noch 5 Jahre danach, wenn wir ausscheiden. Ja? Insofern ist das eine interessante Perspektive, hat man Tools, um auch langfristig zu denken. Insofern war da extrem viel Vertrauensschuss von vielen Personen, meinem Vater natürlich auch, aber den anderen Gesellschaftern und meinem Vorgänger.
Du sprachst gerade von Privileg. War das für dich immer schon die Sichtweise, dass es ein Privileg ist, in diese Nachfolge zu treten? Oder hast du dich irgendwann mal gefragt, meine Güte, ich wäre doch lieber Pastor oder Lehrer geworden?
Also bei mir war es nicht klar, dass ich die Nachfolge antrete. Das war immer eine Überlegung, aber wir sind ja einer von 6 Familien, die an dieser Bank beteiligt sind. Insofern war klar, das ist vielleicht eine gute Option, aber es ist nicht sicher. Und deswegen habe ich mich dann ja unabhängig gemacht. Ich war ja, wie du weißt, 12 Jahre bei BMAC und war da ja auch richtig gerne und war dann am Ende schon in einer ganz interessanten Entscheidungsfrage. Bleibe ich bei BMAC oder gehe ich zur Seliger? Und das, ich würde nicht sagen, dass das eine besser oder schlechter ist. Also war 50-50. Viele haben gesagt, warum gehst du denn da hin? Und viele haben auch gesagt, ja, ist doch super. Am Ende ist es eine Frage, was möchte man? Und ich habe mir dann gesagt, ich möchte Unternehmer werden. Und ich möchte diese Verantwortung übernehmen. Und ich habe tatsächlich bei Seliger auch immer das Gute gesehen. Also wenn Till jetzt über den Pastoren spricht oder den Arzt, ich habe tatsächlich diese ganz hohe moralische Komponente in mir drin, wo ich gesagt habe, da habe ich eine perfekte Plattform, um das auszuleben. Und dann unternehmerisch. Insofern war es dann am Ende einfach eine Entscheidung.
Dein Großvater war Mediziner und dein Vater ist Banker geworden. Wie sah der Staffelstab damals aus? Oder was hat dein Großvater deinem Vater übergeben? Beziehungsweise was hat dein Vater dir übergeben? Weil vielleicht wolltest du ja auch eher irgendwo in die Forschung gehen, Wissenschaft und nein, rein in die Bank.
Ja, also bei meinem Großvater, den ich ja leider nicht bewusst mehr erlebt habe, weil er verhältnismäßig früh gestorben ist, war es einfach so, dass er einen guten Freund hatte, den Baron Bärenberg. Und da hat er gemerkt, weil mein Vater nicht so der theoretische Typ war, hat er ihn, glaube ich, gefragt, Heinrich, kann ich mein Sohn bei euch mal eine Ausbildung machen? Und so ging das los. Also das war jetzt gar nicht Staffelholz, sondern das war ja eher ein Wuch. Ich glaube, mein Vater ist auch der allererste Banker überhaupt gewesen hier in unserem Stammbaum. Und zwar beide Linien, väterlich und mütterlicherseits. Und jetzt immer zu mir. Und da ist wahrscheinlich einer der ganz wenigen Unterschiede. Wir haben ja hier jetzt eine ganz analoge Situation, was unsere Häuser angeht, was unsere Familien angeht, die Marcusimo. Aber ich habe ja Schifffahrtskaufmann gelernt und ich war eigentlich auf einem ganz anderen Track. Ich bin auch Einzelkind, ne, im Gegensatz zu dir. Und es war eigentlich nie geplant, dass ich in die Fußstapfen trete. Und damals hat jemand bei Bärenberg gesagt, Mensch, Herr Budelmann, jetzt studieren Sie in Köln, bevor Sie ganz in die Schifffahrt abhauen, kommen Sie doch mal einen Sommer nach Zürich. Ich will euch jetzt hier und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht langweilen, ich mach's kurz. Ich habe mir dann was ausgedacht und dann hat mich quasi die normative Kraft des Faktischen reingesaugt, aber als Fachmann, nicht als Kronprinz. Und dann führte eins zum anderen und jetzt sitze ich hier. Und ich glaube, meinem Vater macht das große Freude und die Zusammenarbeit. Ich bin mir ganz sicher, dass ich in vielen Jahrzehnten auf diese Zeit zurückblicke und sage, wie wunderbar, dass wir diese ganze gemeinsame Zeit am Kunden zusammen hatten. Aber es war nicht geplant und es war eher ja fast zufällig.
Ihr seid beide jetzt in einer Branche unterwegs, die stark reguliert wird, immer stärker reguliert wurde über die vergangenen Jahre. Auch verhältnismäßig kleine Privatbanken müssen sich heute eine Compliance-Abteilung und aufsichtsrechtliche Themen quasi leisten können wie eine Großbank. Inwieweit torpediert die Aufsicht echtes Kundenvertrauen oder Kundenbeziehungen?
Sie macht es dann schwerer, das muss man schon ganz klar sagen. Das ist wahrscheinlich der wesentliche Trend, den wir in den letzten 20 Jahren gesehen haben, dass die Hörigkeit dem Menschen, dass die abgenommen hat. Und das macht es wirklich schwer in der Kundenbeziehung, weil die meisten Dinge, die wir dem Kunden geben müssen, die will der einfach gar nicht. Der will keinen Papierstapel. Der möchte eine Beratung haben zum Wertpapiergeschäft, ja. Und das ist heutzutage kaum noch möglich. Insofern muss ich leider sagen, dass die Regulierung sehr, sehr erschwerend ist für unser Geschäftsmodell und auch die Art und Weise, wie wir es betreiben mit dem Vertrauen. Und wir müssen uns dem stellen und müssen Wege finden, wie wir im Rahmen des Gesetzes dann dennoch mit dem hohen Gutvertrauen agieren können.
Erst recht doch, und man stellt es sich praktisch teilweise auch recht albern vor. Ihr kennt Kunden seit Generationen, vielleicht spielt man im gleichen Tennisverein oder trifft sich beim Schützenfest und gleichzeitig hat man dann irgendwann ein Telefonat und man muss sagen, so lieber Kunde, jetzt geht hier die Anlageberatung los. Und muss das mitunter aufzeichnen, das Gespräch.
Ja, das ist verrückt. Es ist wirklich verrückt. Und da wünschen wir uns natürlich, dass der Regulator Dinge zurückdreht. Ich finde, dass momentan eine ganz gute Welle ist. Also ich finde schon, dass die Regulatorik sich bemüht. Also wenn man jetzt mal die BaFin positiv verfolgt, die gibt sich richtig Mühe, die Dinge voranzutreiben und zu entlasten. Wir hatten ja auch den BaFin-Präsidenten Herrn Branson vor einem Jahr bei uns, der sich eine Privatbank ausgesucht hat, die er besuchen möchte. Haben uns sehr gefreut und da sehe ich schon Wohlwollen. Aber die sind auch limitiert in dem, was sie machen können. Das das ist ja über 20 Jahre gewachsen. Und dann haben wir auch unser Thema mit Europa. Es ist ja nicht nur Deutschland, es ist Europa. Und ich glaube, da müssen wir in Deutschland lernen, das ist jetzt ein Gesamtplädoyer für Deutschland, dass wir einfach mutiger werden und auch einfach mal sagen, gewisse Dinge machen wir in Deutschland nicht. Und wir haben den Mut, uns da zu widersetzen. Und trotzdem glauben wir an die EU.
Ja, wenn ich das ergänzen darf für euch hier in Deutschland, wir sitzen ja gerade hier in Hamburg, ist es die BaFin, bei uns ist es die FINMA. Und ich glaube, ganz grundsätzlich ist es in der Schweiz etwas weniger stark ausgeprägt. Und trotzdem ist es natürlich wichtig. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zur FINMA. Aber wenn ich mal nochmal zu deiner Frage zurückkomme und ich nochmal an meinen Vater erinnere, der hat früher Kreditverträge per Handschlag gemacht. Das ist heute natürlich nicht nur zeitgemäß, aber auch nicht erlaubt. Und wir streben es auch nicht an, weil Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist auch nicht schlecht. Und blindes Vertrauen ist dann auch falsch. Aber es ist definitiv das ganze Thema Regulatorik auch von der Kostenseite her. Wir sind ja kleine, feine Adressen, wir sind 120 Leute, ihr seid, glaube ich, ähnliche Größe. Da ist es auch eine Herausforderung, weil wir investieren in diese Bereiche und wir haben da Top-Mitarbeiter und sie nehmen das ernst. Aber das ist natürlich was anderes, wenn man eine 10.000-Mann-Bank ist. Und deshalb ein sehr, sehr relevanter Punkt, zu dem könnte man eigentlich einen eigenen Podcast machen.
Es muss ja eurerseits schon Überlegungen geben, wie es mit der nächsten Generation weitergeht, beziehungsweise wie da eine Übergabe funktioniert. Wie hilfreich können denn da Beiräte sein, Berater? Cosimir, du bist ja noch sehr jung. Was macht denn das mit dir? Das ist ja nur geliehenes Erbe, wenn du so willst.
Ja, also das macht extrem viel mit mir und ich würde auch sagen, also es ist wieder mal ein Privileg, aber alles hat seine Zeit und ich versuche für diese Zeit, in der ich wirken kann, ich muss ja auch gesund bleiben, kann ja auch sein, dass es mir morgen schlechter geht, muss ich ja meinen Beitrag leisten und das ist tatsächlich eine ganz hohe moralische Komponente, auch wo ich sage, es geht nicht um mich, es geht um die Bank, es geht um diese Unabhängigkeit und das ist ganz, ganz ausgeprägt. Ich glaube, Unabhängigkeit ist ein gutes Stichwort, weil ich habe mal von dem Alexander Six, mit dem ich mich mal unterhalten habe, der auch ein großes Unternehmen hat, börsennotiert, auch Governance ja ein großes Thema. Der hat mal gesagt, für diese Nachfolgeentscheidung war für ihn das Allerwichtigste die Unabhängigkeit der Entscheidung auf beiden Seiten. Also sowohl sein Vater, und das ist ja auch eine börsentiefe Gesellschaft, war unabhängig. Wenn du nicht gut genug bist, wirst du es nicht. Und er wiederum war vorher auch sehr erfolgreich und war dann auch Unabhängigkeit. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch mein Vorschlag oder meine Empfehlung für eine nächste Generation, dass man unabhängig ist. Und trotzdem kann man dem ja offen gegenüberstehen. Und deswegen sind Berater, das war ja deine Frage, also zum Beispiel uns der Beirat, der hat eine extrem hohe Bedeutung. Der ist ganz, ganz wichtig. Also nicht nur neben Governance, aber auch wirklich, Beirat ist ja beratend auch. Also würde ich sagen, ein wichtiges Tool dort. Menschen zu haben, die einem helfen.
Das kann ich auch für uns bestätigen, alles, was du gesagt hast. Bei uns ist es nicht der Beirat, sondern der Verwaltungsrat. Und da sind ja die ganzen Unternehmer, die bei uns auch beteiligt sind, drin. Und das sind natürlich ganz beeindruckende Persönlichkeiten und tolle Ratgeber und Begleiter. Und die selber müssen ja auch ihre Nachfolge reden. Und da ist ja die Budelmann-Familie ein ganz kleiner Teil nur. Aber vielleicht kann ich noch eine persönliche Sache hier einflechten. Ich habe ja zwei Jungs, die sind 11 und 13 gerade noch. Und der eine hatte gerade ein Vorstellungsgespräch bei einer Schule. Und ich hatte mit ihm vorher noch nie über Bank gesprochen. Und auf einmal, als er dann gefragt wird von dem Lehrer, gibt er also zu erkennen, dass er auch zukünftig für die Bank arbeiten würde, für die schon sein Großvater und Vater arbeiten würden. Und das war doch ein sehr schöner Moment. Was daraus wird, wissen wir natürlich alle nicht.
Jetzt ist Vertrauen und ja auch so ein Erbe zu verwalten, kann ja mitunter auch mal eine Last werden. Beneidet ihr da nicht manchmal so Kollege Leichtfuß, der um 9 ins Büro geht, um 5 zum Tischtennisverein und dann macht er noch die Hecke hübsch, bevor er sich an den Grill stellt?
Weil das weißt du ja gar nicht, was ich mache. Vielleicht finde ich ja genau dieser Kollege. Es gibt Momente, glaube ich, da ist das so. Ich bin jetzt 3,5 Jahre in der Bank. Mit jedem Tag mehr empfinde ich das als unfassbares Privileg. Und freue mich einfach. Insofern würde ich deine Frage Stand jetzt klar mit Nein beantworten. Aber es gab in diesen 3,5 Jahren auch mal Momente, wo man einfach eine sehr hohe Verantwortung gespürt hat. Und das wird sicherlich im Berufsleben auch weiter so sein. Aber die Freude, das Privileg überwiegt, ganz klar.
Und ich bin ja schon 22 Jahre dabei, auch wenn natürlich da es eine Veränderung gegeben hat zu einem bestimmten Zeitpunkt, was die Relevanz der Bank für unsere Familie anging. Aber da ist es natürlich so, da gibt es auch schwierige Stunden. Und wie du das beschreibst, Leichtigkeit ist dann in den schwierigen Stunden nicht angesagt. Und da empfindet man dann vielleicht, du hast ganz am Anfang von Bürde gesprochen. Da ist es dann tatsächlich eine Bürde, aber da findet man dann raus, Und auch da gilt, dass man jede Krise, die man da überwältigt hat, vielleicht ist Krise ein großes Wort, aber die macht einen dann auch stärker und kettet einen nur noch mehr an die ganze Sache.
Abschließende Frage an euch beide. Seid ihr dadurch, dass ihr im familiären und unternehmerischen Umfeld so viel Verantwortung, aber auch Vertrauen aufladet, auch im privaten Bereich eher zugänglich und so authentisch, weil man sagt, ich will einfach Vertrauensvolles um mich herum haben? Oder messt ihr Vertrauen anders vielleicht als jemand, der eben nicht dieses Privileg oder diese Bürde hat?
Also ich mache keinen Unterschied zwischen Familie, also meinem privaten Leben und dem Bankleben. Also ich bin die gleiche Person privat wie beruflich. Das noch zu verdeutlichen, wenn ich deine Frage richtig verstanden habe. Also ich habe von meinem Vater immer gelernt, und so ist es auch tatsächlich bei Seliger, ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Und das versuche ich wirklich ganz klar mein Leben lang durchzuziehen. Also jetzt werde ich auch wieder sehr moralisch, aber ich versuche tatsächlich auch nicht zu lügen. Ich mache auch keine Notlüge. Und insofern, das ist ein hoher moralischer Anspruch, den ich nämlich habe. Den habe ich auch so privat wie beruflich. Insofern keine Trennung und ich bin der gleiche Mensch zu Hause wie in der Bank.
Da spricht auch der Chris, das ist auch, also ist da verbindet. Und ich kann das nur auch für mich jetzt mal ganz selbstbewusst in Anspruch nehmen. Also es ist nicht so, wenn man mich dann, nachdem man mich privat kannte, beruflich erlebt oder umgekehrt, dass man auch immer denkt, das ist ein ganz einfacher Mensch. Das wäre ja auch schrecklich, dann wären wir ja Schauspieler. Und nein, ehrlich sein. Und man müsste jetzt andere Leute fragen, wie man mich erlebt. Aber ich denke, dass ich schon ein zugänglicher Typ bin. Und das ist auch die Voraussetzung hier für unser Geschäft.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.